Ein Sprint macht noch keine besseren Blutdruckwerte. So hatten wir es einmal in diesem Podcast getitelt. Oder tut der Sprint das vielleicht doch? Lohnt sich eine intensivere Blutdrucksenkung vielleicht doch mehr als eine auf nur unter 140 mm Hg systolisch? Jetzt gibt es eine ganz frische neue Meta-Analyse und über die sprechen wir heute. Damit herzlich willkommen zu einer Ad-Hoc-Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ja, Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Herr Scherer, wie geht's Ihnen?
Naja, nach dem Spiel HSV St. Pauli so mäßig.
Okay, also offensichtlich ist Martin Scherer ein HSV-Sympathisant. Das wäre hiermit zu Protokoll gegeben. Sie haben es also gesehen. Aber es war ein gutes Match, muss man sagen.
Es war ein gutes Match. St. Pauli hat dominiert, das muss man einfach anerkennen.
Und Sie haben schon ein bisschen mehr Beine in jüngerer Vergangenheit in der Bundesliga. Naja, es kann ja noch werden. Es gibt ja auch dann ein Rückspiel. Das ist dann am Millerntor in der Rückrunde. Aber heute wollen wir gar nicht nach Hamburg gehen. Wir wollen nach Madrid, Martin Scherer. Sie waren sicherlich auch schon mal bei der IFEMA auf diesem Kongressgelände, oder?
Ja, Madrid ist der ESC-Kongress. Und das ist ein Riesenereignis natürlich. Und die großen Journals wie das Lancet zum Beispiel nutzen diese Bühne dann, um spektakuläre Papers zu platzieren. Und so sind wir heute zu unserem Ad-Hoc-Paper gekommen, Herr Nössler.
Wissen Sie, was das Schöne ist an Kongressen in Madrid? Man kann wunderbare Stadtführungen machen, während so ein Kongress läuft. Sie haben es gesagt, ESC, 30.000 Leute sind da gerade vor Ort. Seit Freitag ist die ESC-Tagung zusammen mit dem World Congress of Cardiology. ESC wird 75 Jahre alt am, halten Sie mich fest, am Dienstag, am 2. Und Sie haben schon gesagt, es gibt ESC-typisch immer ein Füllhorn an Publikationen, Studienergebnissen. Ich glaube, Vorflimmern ist mal wieder ein großes Thema, Infarkttherapie, Herzinsuffizienz und jetzt kommt es, Blutdruck. Und an diesem Sonntag, Lancet haben Sie gesagt, wird um 13.45 Uhr eine große Meta-Analyse beim ESC vorgestellt, im Lancet veröffentlicht. Wo machen wir die hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes. Vielleicht kurzer Disclaimer für alle, die sich jetzt fragen, warum können wir zeitgleich zur Publikation eines Papers eine Podcast-Episode darüber freischalten? Ganz einfach, wir kriegen als Journalisten solche Papers mit Embargo vorab. Deswegen können wir das dann auf den Punkt machen. So, jetzt aber zu dieser Meta-Analyse. Was ist das für eine Meta-Analyse?
Naja, erstmal natürlich, Herr Nössler, warum wieder die Blutdrucksenkung? Also Blutdrucksenkung gehört zu den zentralen Themen in der Prävention nach wie vor. Und ein niedrigerer Blutdruck kann kardiovaskuläre Ereignisse wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte verhindern. Das wissen wir sehr lange. Aber gleichzeitig wissen wir auch, je intensiver wir senken, desto häufiger treten Nebenwirkungen auf. Hypotonien, Synkopen, akute Nierenschäden. Also ist die Frage immer da, wo liegt jetzt eigentlich die Balance? Lohnt sich eine intensive Blutdruckkontrolle? Und wie sieht das dann aus, wenn man Nutzen und Schaden gemeinsam betrachtet? Und das genau wollten die Autoren dieser IPD-Meta-Analyse. Die wollten genau diese Balance systematisch analysieren. Bisher gab es viele Einzelstudien und klassische Meta-Analysen, aber keine umfassende Gegenüberstellung von Nutzen und Schaden in einem gemeinsamen Modell. Also die Autorinnen und Autoren haben Originaldaten aus 6 randomisiert kontrollierten Studien zusammengeführt. Insgesamt über 80.000 Patientinnen und Patienten. Daraus haben sie ein Modell gebaut mit der Frage, was bringt es, den Blutdruck intensiver zu senken und was verursacht es an Nebenwirkungen. Im Ergebnis sehen wir 1,7% absolute Risikoreduktion bei kardiovaskulären Ereignissen, was sehr wenig ist, aber auch eine Zunahme von 1,8% an Nebenwirkungen. Numerisch, Herr Nössler, ist das fast ein Nullsummenspiel und trotzdem sehen die Autoren einen klaren Nettonutzen. Soweit vielleicht erstmal.
Soweit fürs erste Mal. Wir steigen da gleich nochmal ein. Sie haben jetzt gerade von IPD-Meta-Analyse gesprochen. IPD müssen Sie kurz aufdröseln.
IPD-Meta-Analyse, das ist eine Individual Patient Data Analysis, bei der Ergebnisse von Originalpublikationen, also Originaldaten, gepoolt werden. Die Autoren sind sehr stolz auf diesen Ansatz, auf ihre Individual Patient Data Analyse, weil sie eben einheitliche Endpunkte erlaubt, weil sie Subgruppenanalysen ermöglicht und dann eine relativ aussagefähige Statistik. Aber es bleibt eine Meta-Analyse und die Harmonisierung der Endpunkte, die ist interpretativ.
Kommen wir gleich noch zu. Es ist eine Intention-to-Treat-Analyse, ITT. Vielleicht einfach nochmal für unseren Klosar, können Sie kurz ITT erklären im Gegensatz zu PER-Protokoll?
Also ITT steht für Intention-to-Treat-Analyse. Mit anderen Worten, alle, die einen Marathon gelaufen sind, die werden beobachtet. Ja, man läuft gemeinsam los und es werden alle analysiert, die an den Start gegangen sind.
Egal, was sie dann danach gemacht haben.
Richtig. Also der Witz dabei ist, oder der Clou, dass die Intention-to-Treat-Analyse das echte Leben widerspiegeln soll, wo Menschen auch mal Medikamente absetzen, auch mal nicht konsequent zeigen. Mhm. Und dem muss man dann natürlich gegenüberstellen, die Per-Protokoll-Analyse, die eher ein Idealbild zeigt, nämlich das Idealbild, wenn wirklich sehr streng therapiert wird.
Gut, also ITT ist näher am klinischen Alltag. Und jetzt sprechen die Autoren ja selbst davon, dass sie hier so eine Art Evidenzlücke füllen wollen mit ihrer Analyse, die sie da gemacht haben, weil bislang in Guidelines vor allem so der Fokus sei auf Reduktion der kardiovaskulären Risiken, weniger aber auf Harm, also auf Nebenwirkungen. Da muss doch ihr Herzchen aufgehen.
Partiell. Also die Autoren sagen, wir füllen eine Evidenzlücke, das ist richtig, aber genau genommen füllen sie diese Lücke nicht mit neuen Studien, sondern mit Modellannahmen. Also sie harmonisieren die Endpunkte, sie gewichten Nutzer und Schaden. Heraus kommt dann ein Nettoeffekt. Das ist interessant, aber Herr Nössler, das ist keine Primärstudie.
Ja, das, was die Autoren hier gemacht haben, würden Sie sich wünschen, dass man es in einer prospektiven, kontrollierten Arbeit genauso untersuchte?
Anhand einer Population, die übertragbar ist oder sagen wir mal ausreichend Ähnlichkeiten zu einer hausärztlichen Population in Deutschland aufweist.
Da kommen wir bestimmt noch zu. Da kommen wir gleich zu.
Wir kommen zu allem immer noch, Herr Nössler. Wann kann ich denn nur endlich richtig loslegen?
Jetzt können Sie richtig loslegen. Die Population gucken wir uns gleich an. Ich würde gerne auf die Ergebnisse mal eingehen. Sie haben es schon gesagt, es gibt eine absolute Risikoreduktion von intensiver versus Standard Blutdruckkontrolle. Es gibt aber eben auch mehr Nebenwirkungen. Ich finde es am Ende etwas widersprüchlich, was Sie da aufschreiben.
Also das Ergebnis war zweischneidig. Intensive Blutdruckkontrolle führte zu einer absoluten Risikoreduktion bei kardiovaskulären Ereignissen von 1,7%. Die Nebenwirkungen haben sich um 1,8% erhöht. Und wie gesagt, das ist dann eher ein Nullsummenspiel, aber durch die Gewichtung. Das heißt, ein verhütetes kardiovaskuläres Ereignis zählt dreimal so stark wie ein Nebenwirkungsereignis, kippt dann die Bilanz für die Autoren in Richtung Nutzen. Mhm. Und interessant dabei ist, dass wenn man sich in Regionen unter 130 mm Hg systolisch bewegt, das sich dann nochmal etwas günstiger darstellt, als wenn man es ganz hart unter 120 mm Hg systolisch drückt. Aber der Clou, Herr Nössler, dieser Studie ist die Interpretation und die Gewichtung, dass man eben sagt, ein Nebenwirkungsergebnis ist nur ein Drittel von dem in der Gewichtung wie ein kardiovaskuläres Ereignis. Oder andersrum gesagt, die Autoren bewerten das kardiovaskuläre Ereignis dreimal so stark wie eine Nebenwirkung. Und das ist natürlich dann die Frage, ob das die Patienten dann genauso bewerten würden. Das bietet einen gewissen Interpretationsspielraum und da wird es dann auch wackelig, sage ich mal.
Ja, immerhin schreiben Sie davon, dass diese Gewichtung entstanden ist nach einer Patientenpräferenzumfrage. Ich glaube, das war eine Arbeit aus den USA. Dann gab es nochmal ein Expertengremium. Da waren witzigerweise keine GPs mit dabei. Vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die Endpunkte. Jetzt haben wir schon viel über Endpunkte, sowohl bei der Risikoreduktion, also beim Nutzen, als auch bei Nebenwirkungen gesprochen. Was sind da für Nutzenendpunkte und für Schadenendpunkte mit eingeflossen?
Also auf der Schadenseite sind es so Dinge wie Hypotonien, Synkopen und Nierenschädigungen und auf der Nutzenseite Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und kardiovaskulären Tod.
Mhm. Gesamtmortalität ist nicht mit dabei Und vielleicht kann man an der Stelle noch einen Lektüre-Tipp geben, Seite 8 von dem Paper, wo man relativ gut sehen kann, dass der Effekt, den Sie beschrieben haben in der absoluten Risikoreduktion, maßgeblich auf die Verringerung der Zahl der Schlaganfälle zurückgeht, ne? Und bei Tod zum Beispiel schon nicht mehr.
Ja, genau, ganz richtig. Also auch da ist ja dann wieder ein Gewichtungsthema drin. Jetzt sogar allein auf der Seite der Endpunkte.
Ja, Sie haben es selbst schon gesagt, wir waren auch schon bei der Gewichtung. Ich will aber nochmal die Autoren selbst zitieren. Das fand ich dann wiederum verrückt, dass Sie an einer Stelle in dem Paper schreiben, dass man hochgerechnet auf 1000 Patientinnen und Patienten, die eine Hypertonie haben, wenn man sie 3 Jahre intensiv behandelt, dass man dann damit 17 kardiovaskuläre Ereignisse verhindern würde, also vor allem Schlaganfälle. Allerdings um den Preis, und das nennen Sie selbst so, von 18 zusätzlichen Nebenwirkungen von Interesse oder 11 nierenbezogene Ereignisse. So, und dann fangen die an mit ihrer Gewichtung und schreiben am Ende in der Conclusio, dass das eigentlich absoluten Netto-Benefit gibt. Ich habe da jetzt so meine Fragezeichen.
Ja, also was bleibt bei dieser Arbeit hängen? Also eine intensive Blutdrucksenkung kann einen Netto-Nutzen bringen, aber das hängt in dieser Arbeit wirklich an den Annahmen der Autoren und an diesen Gewichtungen. Also für die Praxis in Deutschland würde ich sagen, Zielwerte unter 130 mmHg sind bei bestimmten Patientinnen und Patienten vernünftig, unter 120 nur in Ausnahmefällen. Und vor allem, bevor es jetzt unter den Tisch fällt, Herr Nössler, wir dürfen jetzt nicht die Illusion verfallen, Prävention sei eine Frage von Zielzahlen. Also Sie wissen immer wieder, das hatten wir auch bei den Lipiden, Prävention, das ist in der DEGA-Denke ein holistischer Ansatz. Und das ist dann etwas komplexer. Und dann kommt es auch drauf an, dass man sich den Patienten, den man vor sich hat, genau anschaut. Für uns bedeutet das, wir müssen uns vielleicht nochmal die Subgruppen anschauen, denn das haben hier die Autoren auch gefunden. Bei Diabetes kann das durchaus dann Sinn machen, da etwas stärker ranzugehen, aber das ist auch ein sehr, sehr alter Befund, der uns seit Jahrzehnten bekannt ist.
Könnte ein Zwischenfazit an der Stelle vielleicht lauten, dass man daraus vielleicht auch fürs Gespräch mit dem Betroffenen was mitnehmen kann und einfach fragen kann, was ist dir wichtiger? Zum Beispiel Schlaganfall zu vermeiden oder Risiko zu senken oder deine Niere beispielsweise intakt zu halten.
Ja, bis hin zur Lebensqualität. Das erinnert mich immer wieder an das Thema dem Leben Tage geben oder den Tagen Leben geben. Also mit anderen Worten, was bringt es, wenn der Blutdruck maximal runtergedrückt ist, aber es den Patienten einfach nicht gut geht? Ja. Dann sind wir bei den älteren Patienten, sind wir dann beim Thema Sturzrisiko, Schwindel, Adynamie bis hin zu Nierenproblematiken. Und deshalb ist das schwierig. Und dann, Herr Nössler, haben wir ja auch noch das Thema der Population.
Und es sind 6 Populationen, wenn ich es richtig sehe, ne? Also es sind Accord, BP, Sprint, Esprit, Broad, Step und CRHCP Study eingeflossen.
Naja, und rund 80% der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten kommen aus Asien, nur ein kleiner Teil aus Europa und Nordamerika. Die Gewichtung wiederum für diese Netto-Nutzen-Erwägung oder die Nutzen-Schaden-Abwägung, die stammen nicht aus Asien, sondern aus US-Kohorten. Wir wissen, Herr Nössler, dass asiatische Populationen teils anders reagieren auf Antihypertensiva, zum Beispiel eine höhere Sensitivität haben gegenüber Calcium-Antagonisten, dass sie unterschiedlich auf Salz reagieren. Die Salzsensitivität ist eine ganz andere als bei uns und das wirkt sich natürlich auf den Blutdruckverlauf aus. In Asien liegt das Schlaganfallrisiko bei Hypertonie deutlich höher. In westlichen Populationen dominiert dagegen eher das Risiko für Herzinfarkt. Also ein Netto-Nutzen kann im asiatischen Kontext überzeugender sein, weil Schlaganfälle stärker reduziert werden. In Deutschland könnte das Verhältnis anders aussehen. Und dazu kommt auch noch, Herr Nössler, dass asiatische Studienpopulationen oft stärker studienselektiert sind. Das heißt, da sind weniger Multimorbide drin, weniger Adipositas, weniger Polymedikation.
Das könnte den Nutzen überschätzen.
Das kann den Nutzen und überschätzen. Und dann sind wir genau wieder bei dem Thema, das wir schon bei der IDBT hatten. Wir sind dann wieder im Reagenzglas des Studiensettings und entfernen uns von der Alltagsrealität oder von der Everyday Practice. Hm. Und last not least sind die Gewichtungen von Nutzen und Schaden natürlich kulturell geprägt. Also US-Gewichtungen auf asiatische Daten anzuwenden und dann die Ergebnisse auf Deutschland zu übertragen, das ist methodisch fragwürdig. Mit anderen Worten, Donald Trump empfiehlt den Chinesen eine Zollpolitik, die sie dann auf den Handel mit Deutschland anwendet.
Okay, aktuelle Breaking News hat ja jetzt wieder ein US-Berufungsgericht entschieden, dass der das gar nicht machen darf. Aber das ist eine andere Geschichte.
Inwiefern ihn das interessiert, müssen wir uns dann angucken.
Das können wir uns denken, dass ihn das gar nicht interessiert. Ich habe einen Vorschlag, ich würde in die Shownotes eine kurze Übersicht machen über die 6 Studien, die sie herangezogen haben, wo man vielleicht einen Überblick bekommt, was da für Studienpopulationen drin waren, oder?
Können wir gerne machen.
Gut, nochmal zu den Daten. Wir haben jetzt schon über Gewichtungen gesprochen und Harmonisierung haben Sie auch schon gesagt. Harmonisierung haben die gemacht, sagen Sie selbst, damit die Daten miteinander vergleichbar werden. Ist soweit irgendwie nachvollziehbar, plausibel. Und dann, ich zitiere mal die Autoren, dass sie beispielsweise ergänzt haben, die Herzinsuffizienz im Akkorddatensatz, nicht bedingte akute Coronarsyndrome haben sie aus Sprint ausgeschlossen, aus Esprit haben sie Revaskularisation rausgeworfen und Hospitalisierung wegen und so weiter und so fort. Kann man aber sagen, ja, irgendwie klingt das nachvollziehbar, damit ich da nicht Äpfel mit Birnen vergleiche. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist mir als erstes Zitat Pippi Langstrumpf, als ich das gelesen habe, durch den Kopf gegangen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Bin ich damit zu kritisch oder ist es eigentlich total sinnvoll, was sie da machen?
Beides. Es hat seine Berechtigung, was die Autoren gemacht haben, aber ihre Kritik hat auch ihre Berechtigung. Also ein klares, schallendes Jein. Mhm. Also die einzelnen Studien, die hatten natürlich unterschiedliche Endpunkte. Die Autoren haben sie überführt in eine gemeinsame Definition. Das klingt erstmal methodisch sauber, ist aber eine hochinterpretative Angelegenheit. Mhm. Und dann kommt noch die Studienpopulation hinzu, da handelte es sich oft um Diabetespatienten im Mittel recht alt, überwiegend asiatisch, das haben wir schon gesagt. Also wir haben da wirklich Schwierigkeiten, wenn wir diese Schlussfolgerungen und die Ergebnisse dieser Daten auf unsere hiesigen Verhältnisse übertragen wollen. Das ist ja immer die Frage, is this study patient applicable to my practice?
Aha, so, und jetzt haben Sie schon gesagt, also Diabetes, klar, das kennen wir unter anderem eben aus solchen Arbeiten wie Accord. Sie haben gesagt, die Leute waren recht alt, im Mittel 64 Jahre, das sind so 59 bis 70 Jahre ist da angegeben. Ich habe mal geguckt in die 12-Monats-Prävalenz, die, ich glaube, über GEDA erhoben wurde in Deutschland. Die ist ja bei den ab 45-Jährigen, liegt die ja schon zwischen 30% und 40%. Für diese Leute kann diese Arbeit gar nichts aussagen.
So ist es. Also im Grunde genommen, wenn man sich mal die Subgruppen dieser IPD-Meta-Analyse anguckt, dann ist es einmal die Gruppe der Diabetespatienten, das sind die älteren Patienten. Und ja, und da muss man ganz klar sagen, bei den Hochbetagten, die wir in der Hausarztpraxis oft sehen und die wirklich dann auch einen überwiegenden Anteil darstellen, ist wirklich Vorsicht geboten. Hier überwiegt dann wirklich oft das Risiko an Nebenwirkungen, Lebensqualitätsverlust, Sturzprophylaxe sind dann zentrale Ziele. Und da sagt ja die DGAM-Leitlinie Multimorbidität auch ganz klar, mach keine Titrationen von Messwerten oder von Kennzahlen, verlier dich nicht zu sehr im Detail, guck aufs große Ganze und vor allem handel mit deinem Patienten individuelle Ziele aus. Für die Subgruppe der Diabetespatienten kann, das wissen wir tatsächlich sehr lange schon, eine intensivere Blutdruckkontrolle plausibel bzw. sinnvoll sein. Aber auch hier gilt, nicht jeder profitiert gleich stark. Auch da gibt es Hypotonien oder Stürze, die erhebliche Schäden verursachen können. Ein Diabetespatient kann auch alt sein und sturzgefährdet.
Ich möchte noch mal kurz auf das Follow-up kommen, auf die Nachbeobachtungszeiträume. Sie haben schon gesagt, median in Anführungszeichen nur 3,2 Jahre, die da betrachtet haben. Innerhalb dieser Zeit wurde die Risikoreduktion beim Nutzen bzw. eben die Zahl der Nebenwirkungen betrachtet. So, und jetzt betrachten wir ja üblicherweise bei kardiovaskulären Risiken auch in all den Risikorechnern immer 10-Jahres-Risiken, Score 2, MHS, das sind ja alles so 10-Jahres-Risiken. Wie matcht das miteinander? Ich erinnere mich an diese ganzen Onkologie-Papers, die es immer gibt, wo man dann so die ersten Monate betrachtet und sagt, oh ja, unter Intervention A ist alles toll. Und nach 3 Jahren sind die Leute gleich oft gestorben.
Ja, 2 Dinge dazu. Das eine ist, Cardiovascular Prevention is a lifelong task, eine lebenslange Aufgabe. Und dann, ich habe es eben schon angedeutet, kaprizieren wir uns in der Allgemeinmedizin jetzt auch nicht auf einen einzelnen Risikofaktor, sondern auf den ganzen Menschen, auf seine Lebensumstände. Und diese Arbeit hier, die zeigt, wie schwierig es schon ist, eine Netto-Nutzen-Bilanz bei einem einzigen Risikofaktor zu machen. Da sieht man mal wieder, Herr Nössler, wie komplex die Prävention eigentlich in der Realität ist. Es geht dann natürlich auch noch darum, Über- und Unterfehlversorgung zu vermeiden. Ein zu niedriger Blutdruck kann genauso schaden wie ein hoher. Langer Rede, kurzer Sinn. Die Präventionsthemen sind Lebensthemen, lebenslange Themen. Und da ist hier natürlich mit einem mittleren Follow-up von 3 Jahren zu kurz gesprungen.
Okay, braucht einfach längere Daten.
Ja, die Daten müssen nicht unbedingt lang sein, aber sagen wir mal, die Beobachtungszeitraum.
Okay, so weit haben wir auch Korinthen gefunden in unserem heutigen Gespräch.
Das sagt der Richtige.
Das sagt der Richtige, der Korinthenpapst aus Offenbach. Versuchen wir es nochmal so ein bisschen in das hiesige Framework einzubetten, was diese Arbeit jetzt liefert und was nicht. Sie haben schon einige Ansätze dazu geliefert, können wir gleich nochmal zusammenfassen. Nochmal erinnert, bekanntermaßen sagt die NVL Hypertonie in ihrer Version von 2013, der Cutoff liegt bei 140/90 mm HG-Praxismessung. Das deckt sich soweit auch mit der aktuellen ESC-Guideline, die ab dann von Hypertonie spricht, aber eben schon ab 120/70 Praxismessung wiederum von Elevated Blood Pressure und empfiehlt dann Risk Stratification und so weiter und so fort. Das kennen wir alles. Welche von beiden Guidelines, NVL oder ESC-Guideline, bekommt denn jetzt durch diese Arbeit ein bisschen Wind unter die Segel?
Auch das ist Interpretationssache. Also ich glaube, der ESC-Kongress vermag es, aus einem lauen Lüftchen einen Hurricane zu machen. Bei uns wäre es eher heiße Luft. Ich glaube, es hängt immer vom Setting ab, vom Kongress-Setting und von den Pharmaständen, die einen umgeben. Denn die Fallwinde in Madrid, die können sich natürlich in den Gassen der pharmazeutischen Messestände ja, zu scharfen Winden entwickeln. Okay, Herr Nössler, jetzt geht's mit mir durch. Also,
man merkt, Sie sind in Hamburg.
Aber Sie wissen, was ich meine.
Ja, ja, klar, logisch. Okay, also es ist gar nicht so klar. Vielleicht ist das ja auch eine, wenn ich Sie richtig verstehe, relevante Bewertung dieser Arbeit, die man mitnehmen kann und gesagt, naja, diese Arbeit macht die Sache weder schwarz noch weiß, sondern sie liefert ein bisschen grau in die graue Welt der Hypertonie.
Ja, und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und nicht nur das, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Je nachdem, wer so ein Paper in der Hand hat, wird sich unterschiedlich drüber äußern. Wir hatten das in der Thematik der NVL, KHK, mit unterschiedlichen Evidenzauslegungen von einem und demselben Paper, mit Konflikten oder sagen wir mal diskursiven Differenzen zwischen Kardiologie und Allgemeinmedizin. Es ist ja oft eine Frage der unterschiedlichen Interpretation von Evidenz. Und hier haben wir schon starke interpretative Aspekte im Paper selbst, Herr Nössler. Ja. Im Grunde genommen kriegen wir da dann das Thema der Interpretation von interpretativer Evidenz. Und dass die in der Kardiologie oder in der ESC-Szene anders ausfällt als in der DGAM-Szene, das dürfte Sie nicht überraschen. Aber auch hier wieder, das ist kein Thema von richtig und falsch und gut oder schlecht. Es ist eine Frage der Perspektive. Also nochmal, wenn 80% der Daten aus Asien stammen, stellt sich die Frage, passt das auf unsere Patienten in Hamburg, Hannover oder München? Wahrscheinlich nur bedingt. Was bleibt denn am Ende des Tages hängen? Eine intensive Blutdrucksenkung kann was bringen, aber nicht für alle und nicht um jeden Preis. Und die Arbeit zeigt einfach mal wieder, dass Prävention nicht einfach simpel in Zielzahlen zu erfassen ist. Wir brauchen patientenzentrierte, maßvolle Strategien, die Nutzen und Schaden dann für den einzelnen Patienten abwägt. Und das genau ist unsere Perspektive und unsere Sichtweise. Also auch hier wieder, Herr Nössler, less is more. Manchmal schützt ein nicht zu niedriger Blutdruck besser als ein zu niedriger. Das ist einfach so. Und das muss man halt schaffen, dann für den richtigen Patienten so auch rauszufinden.
Ja, das ist das Fazit. Wenn ich Sie also richtig verstehe und man diese Arbeit wirklich wohlwollend besprechen will, dann kann eine Take-Home-Message aus dieser Arbeit sein, intensive Blutdrucksenkung kann etwas bringen, aber sicherlich nicht für alle und nicht um jeden Preis. Das hat diese Arbeit noch einmal mehr bestätigt.
Wie schön Sie das wieder paraphrasiert haben.
Wenn er nichts kann, wenigstens das kriegt er doch hin. Herr Scherer, dann sind wir eigentlich am Ende unserer Ad-Hoc-Episode aus Madrid, obwohl wir gar nicht dort sind.
Was soll ich dazu jetzt sagen? Wäre ich gerne da?
Och, nein. Wir sollten mal gemeinsam zum Kardiologenkongress fahren.
Genau.
Das kann ein schöner Ausflug sein. Gut, Cliffhanger kann ich an der Stelle machen, wenn
bitte
Sie
schön
möchten.
Bitteschön.
Weil wir krätschen damit jetzt in die Effizienz Staffel 1 rein. Episode 1 haben ja manche schon gehört. Und das nächste, was kommt, ist dann Episode 2. Da gucken wir da drauf, was man weltweit zum Thema Effizienz weiß, nicht wahr?
Da freue ich mich schon drauf.
Dito. In diesem Sinne, Martin Scherer, wir hören uns wieder.
In diesem Setting, in diesem Theater, Herr Nössler.
Genau, bis dann. Tschüss.
Tschüss.